Liebe Gemeinde, wenn Eltern verantwortungsbewusst sind, dann achten sie in der Regel darauf, mit welchen Freunden ihre Kinder viel Zeit verbringen. Denn das prägt ja. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Und die Beziehungen, in denen wir leben, die beeinflussen uns. Manche stärker, andere weniger stark, aber sie beeinflussen uns. Und in Traugesprächen weise ich die angehenden Ehepaare dann in der Regel darauf hin, dass von nun an ihre wichtigste Bezugsperson jeweils ihr Ehemann bzw. ihre Ehefrau ist. Und das wissen die meistens auch, aber das heißt aber auch, dass sie das, was sie am meisten bewegt, eben in Zukunft nicht mit der besten Freundin oder mit Mama besprechen sollen, sondern mit dem Ehepartner. Und deshalb gilt für gute Ehen auch, niemand, kein anderer Mensch beeinflusst uns so stark wie unser Ehepartner. Das ist eine spannende Frage. Welche Beziehungen prägen mich am stärksten? Das sagt auch sehr viel über mich persönlich aus. Und Paulus hat gleich in Römer 1, Vers 1 deutlich gemacht, gleich am Anfang des Römerbriefs, was die wichtigste persönliche Beziehung in seinem Leben ist. Wissen Sie, mit welchen Worten der Römerbrief begonnen hat? Haben Sie es noch im Ohr? Da stellt Paulus sich mit diesen Worten vor. Paulus, Sklave Jesu Christi. Das sind die ersten Wörter des Römerbriefs. Das ist seine Visitenkarte. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Das heißt, Jesus hat mich freigekauft. Vorher habe ich anderen Herren gehört, aber dann kam Jesus und hat mich losgekauft vom Sklavenmarkt dieser Welt. Und als ich durch Jesus freigekauft wurde, ist mit mir noch etwas anderes passiert. Da habe ich mich freiwillig gebunden an Jesus. Sklave Christi bedeutet freigekauft durch Jesus und freiwillig gebunden an ihn. Und jetzt gehöre ich ihm. Und das sind wie zwei Seiten einer Münze, die man nie und nimmer auseinanderreißen kann. Wer von Jesus gerufen wird, für den gibt es nur dieses Entweder-Oder, Ablehnung oder totale Hingabe. Und darum ist das kein Widerspruch. Gerade weil Jesus mich freigekauft hat, habe ich mich freiwillig an ihn gebunden. Gerade weil er alles für mich gegeben hat, will ich ihm jetzt auch ganz gehören. Und dabei denkt Paulus mit Sicherheit, wenn er hier von Sklaven spricht, an das doch zum Teil sehr humane und menschenwürdige Sklavensystem im alten Israel. Da gab es für Sklaven so etwas wie ein soziales Netz. Es gab auch die Möglichkeit, freizukommen, nachdem man seinen Dienst geleistet hatte. Und wenn ein Sklave sich bei seiner Herrschaft wohlfühlte und freiwillig dort weiter dienen wollte, dann gab es ein bewegendes Ritual. Das können Sie nachlesen in 2. Mose 21, Vers 5 und 6. Da heißt es, wenn aber der Sklave erklärt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, die auch hier dazugehören, ich will nicht freigelassen werden. So soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder dem Pfosten stellen. Und er soll ihm seine Ohren mit einem Pfriem durchbohren, damit er ihm diene für alle Zeiten. Also wenn Sie so wollen, das war so eine Art freiwilliges Piercing. Und damit war der Sklave freiwillig gekennzeichnet für den Rest seines Lebens. Und Paulus sagt, so ein Sklave will ich sein, weil ich meinen Herrn lieb habe und weil ich es gut bei ihm habe. Und weil ich ihm gerne diene. Und Theo Lehmann hat seine Postkarten, wenn er sie schrieb, oftmals unterzeichnet mit den Worten, ihr Mitknecht, Theo Lehmann, ihr Mitknecht, ihr Mitsklave. Das war für Paulus die wichtigste Beziehung seines Lebens. Und das gilt in gewisser Weise für jeden Christen. Wenn wir in eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus eintreten, dann wird das die wichtigste Beziehung unseres Lebens. Und dann hat das Folgen für alle anderen Beziehungen, in denen wir sonst noch leben. Und das erklärt auch den sehr persönlichen Ton, mit dem Paulus in Römer 9 einsteigt. Da redet er auch über die Beziehung zu seinen jüdischen Volksgenossen. Und da sagt er Folgendes. Und wir wollen jetzt mit Römer 9 beginnen. Dem nächsten großen Abschnitt im Römerbrief. Ich bin in den letzten Wochen wiederholt gefragt worden von den verschiedensten Zeitgenossen, wann machen Sie endlich mit Römer 9 weiter? Und heute ist es soweit. Römer 9, wir lesen die Verse 1 bis 5. 1 bis 5. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißung. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach, also von seiner menschlichen Geburt her, der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, auch wir wollen dieses Lob deines Namens einstimmen. Und lass uns doch recht verstehen, was du uns hier durch Paulus sagen willst. Amen. Liebe Gemeinde, warum beginnt Paulus so emotional? Warum beginnt er so emotional? Das ist ja der zweite große Hauptteil des Römerbriefs, mit dem er hier startet. Nochmal kurz zur Erinnerung. Der erste Hauptteil geht ja von Kapitel 1 bis 8. Das haben wir jetzt ausführlich in etwa 48 Predigten miteinander studiert. Ein Rettungsplan für alle Menschen, so zeigt Paulus das. Und wer nochmal einzelne Passagen nachstudieren und nachhören will, dem gebe ich diesen Hinweis: www.beg-hannover.de. Da können Sie im Predigtarchiv sich bedienen und das nochmal selber weiter studieren und weiter hören. Ein Rettungsplan für alle Menschen, so verschieden die Menschen sind, sagt Paulus da. Bei der wichtigsten Frage ihres Lebens besteht zwischen allen Menschen, die über diese Erde gehen, eine völlige Gleichheit, die keine Ausnahme kennt. Ein Rettungsplan für alle Menschen. Und dieser erste Hauptteil, hatten wir gesehen, setzt sich aus drei großen Blöcken zusammen. Block A von 1,18 bis 3,20. Alle Welt steht unter dem verdienten Zorn Gottes. Block B, Kapitel 3, 21 bis 4, 25, da sagt Paulus, was Gott durch Jesus Christus unternimmt, um uns zu retten, um uns zu seinen Kindern zu machen. Block C von Kapitel 5 bis Kapitel 8, da schreibt Paulus dann, wie Gott diejenigen, die er zu seinen Kindern gemacht hat, bewahrt, wie er sie erzieht und wie er sie sicher ans Ziel bringt. Das ist der erste große Hauptteil. Und jetzt, in Römer 9, geht Paulus einen großen Schritt weiter. Jetzt beginnt der zweite große Hauptteil. Und dieser zweite große Hauptteil beginnt eben mit diesem sehr emotionalen, sehr persönlichen Statement. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selber, von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Haben Sie es gemerkt, wie dicht hier Freude und Trauer beieinander liegen? Kapitel 8 endet ja mit einem Hymnus, mit einem Jubellied. Himmelhoch jauchzend. Wenn Sie Ihre Bibel haben, können Sie das ja ganz einfach sich nochmal anschauen. Einfach in den Versen unmittelbar über Kapitel 9, wo Paulus dieses Loblied der Gewissheit singt. In allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Römer 8, 38, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Hohes, noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ein Jubellied, himmelhoch jauchzt. Und dann, unmittelbar danach, Kapitel 9, das Klagelied. Die tiefe Traurigkeit, zu Tode betrübt. Um wen macht Paulus sich diese Sorgen? Er sagt das in Vers 3, um seine Brüder, um seine Verwandten nach dem Fleisch, um jene, die Israeliten sind und denen Gott im Laufe ihrer Geschichte so viele Privilegien gegeben hat. Wir werden über diese Privilegien in 14 Tagen, wenn wir das hier fortsetzen, weiterreden. Die Sohnschaft, die Herrlichkeit, das meint diese symbolische Wolke in der Stiftshütte und dann später im Tempel, mit der Gott seine Gegenwart dokumentierte, diese Schechina und die ganzen Bündnisse und die Tora, die er ihnen gegeben hat und die speziellen Anweisungen, wie sie den Gottesdienst feiern sollten und die Verheißung und die ganzen Glaubensväter, Mose, Abraham, Isaak, David, alle in dieser Reihe, besonders privilegiert, seine jüdischen Volksgenossen, um die macht er sich Sorgen. Und das ist für Paulus nicht nur ein abstraktes Kollektiv. Ja, das Volk als Ganzes ist ihm auch sehr wichtig. Und darüber werden wir in den nächsten Wochen auch noch mehr hören. Aber zugleich sind das ja viele einzelne Israeliten, die seinen Weg bis dahin begleitet haben. Da sind ja seine Eltern drunter. Wahrscheinlich Geschwister, Schulfreunde, Studienfreunde, Lehrer, Kollegen, Mitarbeiter. Und plötzlich sieht er sie mit anderen Augen, weil er zu Jesus gefunden hat. Und hier teilt Paulus eine Erfahrung, die jene von uns, denke ich, besonders gut kennen, die sich erst als Erwachsene oder als ältere Jugendliche zu Jesus bekehrt haben. Wenn sich mein Verhältnis zu Jesus ändert, und das ist ja ein entscheidendes Merkmal jeder Bekehrung, dass sich mein Verhältnis zu Jesus ändert, dass er mein Herr wird und mein Retter, dann hat das Auswirkungen auf mein Verhältnis zu allen anderen Menschen. Denn die anderen Verhältnisse, in denen wir stehen, die werden ja durch unsere Bekehrung nicht einfach aufgelöst. Wir gehören ja weiterhin in eine Familie, wir gehören ja weiterhin zu einem Volk, wir gehören weiterhin zu einem bestimmten Team, wir gehören weiterhin zu einem Freundeskreis. Das wird ja nicht einfach aufgelöst, wenn wir zu Jesus kommen. Aber wenn das wichtigste Verhältnis unseres Lebens völlig neu gestaltet wird, dann können all die anderen Verhältnisse unseres Lebens davon nicht unberührt bleiben. Ich muss denken an den jungen Kerl in unserem Jugendkreis damals, der sich bekehrt hatte. Er kam aus einer ganz säkularen Familie und plötzlich fing der an, Bibel zu lesen morgen, und es änderte sich so viel in seinem Leben und die Eltern waren völlig durcheinander, ob der da in eine Sekte geraten wäre oder was da eigentlich los ist. Und dann bekehrten sich noch andere in dem Umfeld und mehrere Eltern merkten das, dass ihre Kinder sich veränderten, und dann sagten sie irgendwann mal zu uns, die wir diesen Jugendkreis machen, nun lassen Sie uns mal einen Elternabend machen, wir wollen ja wissen, was da läuft. Also die Beziehungen änderten sich langfristig zum Guten, aber weil sich die Hauptbeziehung geändert hatte. Und so ist es hier bei Paulus. Von Paulus wissen wir, dass er ein Israelit war mit Leib und Seele. Das hat seine Identität mehr als alles andere geprägt. Und in ethnischer Hinsicht ist Paulus ja immer auch Jude geblieben. Aber als er Christ wurde, was hat er da gemacht? Da hat er nicht einfach eine neue Kultur übernommen. Da ist er nicht einfach in eine neue Religion eingetreten. Sondern da hat er Jesus Christus als seinen Herrn gefunden. Und da wurden alle anderen Beziehungen seines Lebens plötzlich neu sortiert und neu geordnet. Und das ist bis heute, liebe Leute, die gleiche spannende Frage, wenn einer Christ wird. Was wird aus all dem, was wir schon ohne Jesus hatten, nachdem er die Regie in unserem Leben übernimmt? Man kann auch sagen, was wird auch aus all dem Kostbaren, was wir schon ohne Jesus hatten, was wir schon vor Jesus hatten, nachdem er die Regie in unserem Leben übernimmt? Das ist die persönliche Dimension von Römer 9. Römer 9 bis 11 gilt ja gemeinhin als die klassische Abhandlung über das Verhältnis zwischen Christentum und Judentum. Das ist es auch. Als die klassische Abhandlung über das Verhältnis zwischen der Gemeinde Jesu und dem Volk Israel, zwischen dem Gottesvolk des Alten Bundes und dem Gottesvolk des Neuen Bundes. Das ist es auch. Aber Paulus beginnt diesen zweiten Hauptteil nicht wie eine wissenschaftliche Untersuchung, sondern mit diesem persönlichen Geständnis. Das ist auffällig. Ich muss sagen, das war für mich auch nochmal eine völlig überraschende und neue Entdeckung, als ich jetzt diesen Text wieder neu studiert habe. Wie er hier beginnt: ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Und er bekräftigt das also dreimal, dass er absolut die Wahrheit sagt. Und wir fragen Paulus, warum bekräftigst du das denn so? Also wenn uns einer sagt, ich sage jetzt mal wirklich die Wahrheit und wirklich die Wahrheit, dann fragen wir doch mal nach. Warum meint er das jetzt bekräftigen zu müssen? Er sagt, ich sage die Wahrheit in Christus. Das macht schon deutlich, er ist jetzt bei mir. Ich lebe in Verantwortung vor ihm. Ich sage die Wahrheit in Christus, weil ich mit ihm verbunden bin. Und ich lüge nicht. Und mein Gewissen bestätigt mir das. Das Gewissen als so eine Prüfungsinstanz. Und dann könnte man sagen, ja gut, dein Gewissen könnte sich auch täuschen. Dein Gewissen könnte ja auch fehlgeleitet sein, Paulus. Paulus sagt, nein, es ist durch den Heiligen Geist geprägt. Es ist vom Heiligen Geist ausgerichtet, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Und wir fragen, okay, Paulus, warum musst du das so betonen, dass du die Wahrheit sagst? Wenn du sagst, dass du dich um deine jüdischen Landsleute sorgst, wenn du sagst, dass dein Herz immer noch für sie schlägt. Nun, offensichtlich haben einige Leute, die Paulus verdächtigt und angegriffen hatten, ihm das nicht geglaubt. Sie hatten ihm gesagt, er ist ein Feind geworden des Judentums. Er ist ein Feind seiner Landsleute geworden. Und Paulus verwendet solche Formulierungen häufiger, dass er sagt, ich lüge nicht, in der Regel, wenn er sich mit theologischen Gegnern auseinandersetzt. Und der Grund für die Angriffe auf Paulus lag worin? In der Botschaft von Kapitel 1 bis 8. Ganz einfach. Der Grund für die Angriffe seiner jüdischen Volksgenossen auf den Apostel lag darin, dass er verkündigt, auch fromme Juden, wie ich einer war, obwohl sie die heilige Tora haben, obwohl sie von Gott besonders privilegiert sind, obwohl sie die Sohnschaft haben und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und den Gottesdienst und die Verheißung und obwohl ihnen die Väter angehören, stehen wie Heiden unter dem gerechten Verdammungsurteil Gottes. Das hatte Paulus in Römer 2 und Römer 3 gezeigt. Und dann hat er gesagt, auch für fromme Juden gibt es nur einen einzigen Weg der Rettung, nämlich den Glauben an Jesus. Römer 3, 21 bis 4, 25. Das galt sogar für Abraham, dass er letztlich durch den Glauben gerettet wurde und nicht durch seine Werke. Und schließlich nur auf diesem Wege über Jesus kommen wir alle, Juden wie Heiden, an diese kostbaren Gaben heran, auf die viele Juden meinten, einen Monopolanspruch zu haben. Die Gabe der Gotteskindschaft, die Gabe des Heiligen Geistes, Sicherheit für die Zukunft, das ist Römer 5 bis 8. Alles durch Jesus. Und so wurde Paulus für viele Landsleute zum Volksverräter, zum Nestbeschmutzer des Judentums, eben ein Lautsprecher für diesen am Kreuz verdammten Jesus. Und dem stellt er sich. Und beginnt jetzt mit Kapitel 9 eine doppelte Beweisführung. Das werden wir in den nächsten Wochen immer wieder sehen, eine doppelte Beweisführung. Einmal beweist er, Römer 1 bis 8 ist kein Verrat am Judentum, sondern die Erfüllung der wahren Bestimmung des Judentums. Römer 1 bis 8 ist die Entfaltung des wahren Judentums. Römer 1 bis 8 ist das, wofür Abraham und Mose und David gelebt haben. Das ist Römer 1 bis 8. Und das andere, was Paulus beweist, ich selbst, ich lehne meine jüdischen Volksgenossen nicht ab. Ich hasse sie nicht, ich verachte sie nicht, sondern ich liebe sie mehr denn je. Und so betont er das ja auch. Er nennt sie meine Brüder in Vers 3. Meine Verwandten nach dem Fleisch, also von unserer ethnischen Abkunft her. Und schauen Sie, das ist doch auch so, wenn ein Ehemann etwa gläubig wird und die Frau noch nicht gläubig ist. Oder wenn ein Kind aus einem nichtchristlichen Elternhaus zu Jesus findet. Oder wenn eine Mutter aus einer säkularen Familie heraus sich plötzlich bekehrt und die anderen noch nicht. Dann ist es so wichtig, dass wir das transportieren, dass wir das rüberbringen, dass wir sagen, Leute, nachdem mein Leben jetzt zu Jesus gehört, lehne ich dich, euch doch nicht ab. Ich liebe euch doch deswegen nicht weniger, sondern ich liebe euch deswegen eher mehr. Und so hat das ja zum Beispiel Petrus auch den Ehefrauen gesagt, wenn also die Ehefrau gläubig geworden ist und der Mann noch nicht. Als sie geheiratet waren sie beide noch keine Christen und dann wurde die Frau Christ und dann sagt Petrus im 1. Petrus 3, Vers 1, so sollen die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich noch weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Ich liebe euch nicht weniger, sondern ich liebe euch mehr. Und diese Liebe derer, die jetzt in einer persönlichen Beziehung zu Jesus leben, äußert sich worin? Sie äußert sich in der großen Sorge und Traurigkeit, die Paulus hier zum Ausdruck bringt. Und das ist der erste von zwei Punkten, die wir heute Morgen festhalten wollen. Wenn einer zu Jesus kommt, dann, das ist das Erste, dann ändert sich erstens die größte Sorge, die man um jemanden haben kann. Wenn einer zu Jesus kommt, dann ändert sich erstens die größte Sorge, die man um jemanden haben kann. Worin besteht diese Sorge? Dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Da steht eigentlich wörtlich, ich wünschte nämlich selbst verflucht zu sein, weg von Christus für meine Brüder. Das Wort verbannt oder verflucht, das steht im Griechischen anathema. Und das meint hier das endgültige Gericht, dass einer von Gott verworfen wird. Und das fürchtet er für seine Brüder, weil sie Jesus ablehnen. Und natürlich weiß Paulus, dass er hier in Vers 3 einen irrealen Wunsch ausspricht. Dass er nicht stellvertretend sein Leben geben kann für seine Volksgenossen. Das macht die Bibel ja überdeutlich. Kein Mensch kann einen anderen Menschen vor Gott vertreten. Kein Mensch kann einen anderen Menschen vor Gott freikaufen, dadurch, dass er sein Leben gibt. Das kann nur Jesus, das vollkommene Opferlamm Gottes, das sein Leben für uns gab. Und jeder, der jetzt an Jesus glaubt und sagt, ich ergreife das, ich glaube dir das, Jesus, dass du dein Leben geopfert hast, dass du dein vollkommenes, sündloses Leben für mich dahingegeben hast, damit meine Schuld beglichen werden kann, der wird gerettet, der wird Gottes Kind. Aber das kann kein Mensch und auch kein Paulus. Also Paulus meint das nicht wortwörtlich so, weil er weiß, das geht nicht. Und er hatte ja eben auch noch geschrieben, unmittelbar vor Römer 9, was hat er unmittelbar geschrieben? Vor Römer 9, Römer 8, wo er dann sagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, nichts kann mich mehr scheiden von Gott. Er kann nicht mehr verworfen werden. Aber warum formuliert er das so? Obwohl es für ihn gar keine Möglichkeit mehr gab, verdammt zu werden. Er will mit dieser drastischen Formulierung seinen jüdischen Landsleuten deutlich machen, wie er in seinem Herzen zu ihnen steht. Und deswegen greift er zu diesem drastischsten denkbaren Bild, das man sich denken kann. Man kann das auch so übersetzen. Da steht bei dem Verb die Zeit vom Imperfekt und man könnte das etwas freier so übersetzen. Ich würde wünschen, an eurer Stelle verurteilt zu werden. Ich würde wünschen, an eurer Stelle verurteilt zu werden. Klammer auf, wenn das möglich wäre. Aber natürlich ist so ein Wunsch unerfüllbar. Aber ich würde es wünschen. Und wissen Sie, das erinnert an Mose. Das erinnert an Mose, der in einer tragischen Situation seines Volkes, das können wir nachlesen in 2. Mose 32, als sie das goldene Kalb aufgebaut hatten, als sie Gott ins Gesicht gespuckt haben im Grunde genommen, als sie Gottes Gericht herausgefordert haben. Er hat sein Volk so geliebt und er ist vor Gott getreten und hat gesagt, ach und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. 2. Mose 32, Vers 32, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr aber sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. Bestimmt hatte Paulus das im Hinterkopf. Diese Anlehnung an das, was Jesus getan hat, dass er bereit war, sein Leben zu geben. Und so sagt es Paulus hier in Römer 9, Vers 3, ähnlich wie Mose in der Situation, als sie das goldene Kalb gebaut haben. Aber noch etwas ist wichtig. Aus diesem Vers geht indirekt hervor, worin die Sorge, die Paulus sich um seine Landsleute und sein Volk macht, denn nun besteht. Dass sie von Christus verbannt sind. Das ist die Sorge. Ich wünschte, selbst verflucht zu sein. Wörtlich, weg von Christus für meine Brüder. Und genau das fürchtet er für sie. Weil sie Christus ablehnen. Und er weiß, dass es so ist, solange sie Christus ablehnen. Und liebe Gemeinde, das ist immer so. Wenn einer zu Jesus findet, wenn ein Mensch begreift, was es bedeutet, gerettet zu werden, dann ist die größte Sorge, die er fortan um jemanden haben kann, dass eben dieser jemand noch nicht gerettet ist. Ist es nicht so? Das ist die größte Sorge. Dass die anderen, die noch nicht zu Jesus gehören, eben selbst noch verflucht sind, weg von Christus. Das ist die größte Sorge, die man um jemanden haben kann, wenn man zu Jesus kommt. Vorher war vielleicht die größte Sorge, dass der krank wird. Oder dass er seinen Arbeitsplatz verliert. Oder dass irgendwas anderes in seinem Leben nicht klappt. Das war vorher die größte Sorge. Aber dann kommen wir zu Jesus. Und dann wird uns klar, wir brauchen den Retter. Und wenn wir keinen Retter bekommen, dann sind wir verloren. Dann gehen wir auf ewig in die Hölle. Und dann bleiben wir Feinde Gottes. Und dann finden wir zu Jesus. Und plötzlich ändert diese eine Beziehung unsere Beziehung zu allen anderen. Und das, was wir für jeden anderen am dringendsten wünschten, und wofür wir für jeden anderen am dringendsten beten, ist, dass er doch auch zum Glauben an Jesus finden möge und gerettet werden möge. Die größte Sorge, die man um jemanden haben kann. Und die plagt Paulus im Blick auf seine Landsleute. Dass sie nicht Teil der wahren Familie Gottes sind, dass sie getrennt sind von Jesus. Kandidaten der Hölle. Und zu Beginn von Römer 10 wird Paulus genau dieselbe Sorge wieder aufgreifen und sie in einen Wunsch hineinkleiden. Römer 10, da kommen wir irgendwann in ein paar Wochen dahin, wo Paulus Römer 10 beginnt mit den Worten Brüder. Und damit meint er seine leiblichen Brüder, seine Stammesgenossen, seine Volksgenossen. Der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist was? Dass sie gerettet werden. Das ist die größte Sorge, die man um jemanden haben kann. Und ich denke, wir alle kennen diese Sorge. Und im Übrigen nur in Klammern, damit klärt sich auch die Grundfrage, ob Juden evangelisiert werden müssten oder nicht. Paulus macht deutlich, wenn sie ohnehin auf dem Weg zum Himmel wären, dann müsste ich mir keine Sorgen machen. Wenn die Juden eben so ihren eigenen Sonderweg zum Himmel hätten, gut, dann würden sie eben auf ihrem Weg zum Himmel gehen und ich auf meinem. Sie ohne Jesus, ich mit Jesus, das wäre dann nicht so dramatisch. Aber es ist nicht so. Die größte Sorge, die man um jemanden haben kann. Und natürlich stoßen solche Sätze damals wie heute auf massive Ablehnung und harsche Kritik. Und das hören Sie auch in diesen Sätzen des Paulus ganz deutlich heraus. Und das hören auch wir immer wieder deutlich, wie zum Beispiel diesen Paukenschlag vom Januar 2014, der keine Ausnahme war. Es gibt immer wieder ähnliche Äußerungen. Da hat der Generalsekretär des Zentralrats der Juden, Stefan J. Kramer, in der Zeitschrift Politik und Kultur Folgendes zur Judenmission gesagt. Zitat: Missionierungsversuche, wie sie von bestimmten evangelikalen Kreisen in Deutschland betrieben werden, so Kramer, stellten zwar keine existenzielle Gefahr für uns heutige Juden dar, sie seien dennoch ein unnötiges Ärgernis. Und weiter? Wer Juden die Heilsfähigkeit abspricht, also das heißt, wer sagt, dass Juden ohne Jesus nicht gerettet werden, wer Juden die Heilsfähigkeit abspricht, der spricht dem Judentum letztendlich ebenfalls die Daseinsberechtigung ab. Und das ist beleidigend. Und noch ein Zitat. Das Reformationsjubiläum sei eine gute Gelegenheit zu betonen, dass Juden als Juden die Heilsfähigkeit besitzen und dazu nicht erst Christen werden müssen. Das heißt, dazu nicht erst Christus brauchen. Man fragt sich erstaunt, wie kommt Kramer darauf, dass man einem Volk oder einem Menschen die Daseinsberechtigung abspricht, nur weil man ihm das Evangelium von Jesus bringt. Und vielleicht sollte wieder daran erinnert werden, dass christliche Missionen unter Juden nicht die Evangelikalen erfunden haben, sondern Jesus und Paulus und Petrus und Johannes, es sei denn, die waren Evangelikale, dann wird es auch wieder aufgehen. Die Liebe zum anderen und die Sorge um sein Heil, die sind wie siamesische Zwillinge. Und darum haben Paulus und Petrus und Johannes ihre jüdischen Volksgenossen missioniert, weil sie überzeugt waren, weil sie das verstanden haben, dass Jesus allein der einzige Retter ist, aber auch der völlig ausreichende Retter. Der einzige und völlig ausreichende Retter, um alle verlorenen Geschöpfe zu ihrem Schöpfer zurückzubringen. Und wir sehen diese Differenzierung bei Paulus zwischen der persönlichen Ebene und der theologischen Ebene. Auf der persönlichen Ebene versucht er alles, um seine jüdischen Volksgenossen, ja, wenn man so will, zu besänftigen. Um ihnen seine persönliche Solidarität zu bekunden, um ihnen seine aufrichtige Zuwendung zu zeigen. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Nur eines kann Paulus nicht machen. Er kann nicht Abstriche machen in seiner Verkündigung von Jesus. Er kann nicht Kompromisse eingehen in seiner Treue zum Herrn, der ihn damals auf der Straße nach Damaskus abgeholt hat. Das kann er nicht. Und diese Linie hält er durch. Und auch als sie ihn dann später nach Rom verfrachten und ihn ins Gefängnis stecken und er kommt wieder raus und sie stecken wieder ins Gefängnis, er hält das durch. Warum hält er das durch? Warum hält er das aus? Es gibt darauf nur eine Antwort. Weil Paulus sich Jesu sicher war. Er war sich Jesu sicher, er war sich seiner Macht sicher, seiner Treue. Und darum kann der Apostel seinen Lesern, auch seinen jüdischen Lesern, aber auch uns hier im Deutschland des Jahres 2016, diesen letzten Halbsatz nicht vorenthalten, den wir uns jetzt noch angucken müssen. 5c am Ende dieses Abschnittes. Da sagt Paulus, ihnen, also den Israeliten, gehören auch die Väter an, also die Glaubensväter des Alten Testaments, und von ihnen stammt dem Fleisch nach, also nach seiner menschlichen Abkunft, wo er geboren wurde, der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Diese Sätze münden in ein flammendes Bekenntnis. Und dieses flammende Bekenntnis lautet: Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Und das ist das andere, was sich ändert, wenn ich ein persönliches Verhältnis zu Jesus bekomme. Erstens hätten wir gesagt, die größte Sorge, die man sich um jemanden machen kann, das ändert sich. Und zweitens, die größte Ehre, die man jemandem erweisen kann. Die größte Ehre, die man jemandem erweisen kann, das ändert sich auch. Und diese Ehre, die gebührt jetzt ganz allein Jesus und durch ihn dem Vater im Himmel. Und diese Ehre besteht darin, Jesus anzubeten als Gott und nicht weniger. Jesus anzubeten als Gott und ihn anzuerkennen als Gott. Liebe Gemeinde, was wir hier vor uns haben, dieser letzte Teil von Vers 5, ich darf das so sagen, das ist einer der kostbarsten Halbsätze, die uns das Neue Testament schenkt. Einer der kostbarsten Halbsätze, die uns das Neue Testament schenkt. Hochgelobt über alles, Gott in Ewigkeit, das ist Jesus. Und manche Ausleger konnten sich das nicht vorstellen. Und was haben sie gemacht? Sie haben diesen Halbsatz anders übersetzt. Und wissen Sie wie? Sie haben ihn so übersetzt: Welcher ist Christus? Also von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus. Punkt. Absatz. Gott sei über alles hochgelobt in Ewigkeit. Also sie haben dann gewissermaßen ein allgemeines Gotteslob an diesen Abschnitt drangehängt. Nun zugegeben, wenn man unbedingt will, kann man das so übersetzen. Warum? Weil der griechische Text an dieser Stelle keine Satzzeichen hat. Also man kann das so übersetzen, wenn man will. Dass man sozusagen diesen Schlussaufruf dann auf Gott den Vater bezieht. Aber wenn man den Zusammenhang genau berücksichtigt, und das ist mir so wichtig, dass Sie das heute noch mitnehmen, da hängt so viel dran. Wenn man den Zusammenhang genau berücksichtigt, dann ist es kaum möglich, an der Lösung vorbeizugehen, die wir hier auch in der Schlachterübersetzung finden, die Sie abgedruckt finden auf Ihrem Zettel. Aus welchen kommt nach dem Fleisch der Christus, welcher über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Und genauso macht es die Elberfelder 2003. Christus, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Oder Lutherübersetzung 84. Christus, der da ist, Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Oder die English Standard Version. The Christ, who is God over all, blessed forever. Da sind sich alle einig. Und alle diese Übersetzungen machen klar, was Paulus hier betont, nämlich die Gottheit ist hier in diesem Vers 5 nicht eine Aussage über den Vater, sondern über den Sohn, über Jesus. Und das kann man durch viele Einzelheiten stützen. Das wird etwa durch diesen Kontrast verstärkt. Wenn Sie sehen, wie Herr Paulus sagt, dem Fleisch nach ist er Israelit, also im Hinblick auf die menschliche Geburt. Da kommt Jesus aus dem jüdischen Volk, dem Fleisch nach. Weil seine Mutter, die ihn als Jungfrau geboren hat, eine Jüdin ist. Aber von seinem Wesen her, von seiner wahren Natur her, ist Jesus Gott über alles. So hat es ja auch Johannes geschrieben. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch, Vers 14, Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Jesus ist Gott. Und es gibt noch viele andere Indizien. Wissen Sie, wenn man die Grammatik so normal wie möglich übersetzt, dann legt sich diese Übersetzung hier, wie wir sie haben, in Schlachter total nahe, weil sich die Anbetungsformeln, also die Doxologien, wie man das nennt, in der Regel immer auf die vorangehende Person beziehen. Und das ist im griechischen Text die vorangehende Person dieser Doxologie, dieser Anbetungsformel, ist eindeutig Christus. Und noch ein Hinweis, wenn sich diese Doxologie auf Gott, den Vater, im Unterschied zu Christus beziehen würde, dann müsste das hochgelobt im Griechischen vor dem Wort Gott stehen, wenn sich auf Gott, dem Vater, im Unterschied zu Christus beziehen würde. Im griechischen Urtext steht aber das Wort hochgelobt nicht vor Gott, sondern dahinter. Und noch ein Hinweis, es ist auch falsch, wenn manche behaupten, dass Paulus sonst nirgendwo Jesus als Gott beschreibt. Ich meine, er muss es ja nicht woanders noch als Gott beschreiben, wenn wir ihm das hier in Römer 9 abnehmen müssen. Aber er beschreibt ihn woanders noch als Gott. Philipper 2, Vers 6, da sagt Paulus, Jesus war in göttlicher Gestalt. Und er hielt es nicht wie einen Raub fest, deckungsgleich mit Gott zu sein, so können Sie das übersetzen. Philipper 2, Vers 6. Oder Kolosser 1, Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Oder Kolosser 2, Vers 9. In ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Jesus. Oder Titus 2, Vers 13. Da sagt Paulus, wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Titus 2, Vers 13. Und die Grammatik macht ganz klar, dass das ein und dieselbe Person ist, von der hier gesprochen wird. Der große Gott und der Heiland. Das ist durch die Grammatik eindeutig als ein und dieselbe Person gezeichnet. Und noch ein weiterer starker Hinweis. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir hier einen klaren Blick haben. Dass wir uns da nicht verwirren lassen. Noch ein weiterer wichtiger Hinweis, dass Paulus Jesus für Gott hält, findet sich in folgender Tatsache. Im Alten Testament ist ja Yahweh der exklusive Eigenname für Gott. Und das wird dann in der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testaments mit Kyrios wiedergegeben. Und jetzt haben wir das bei Paulus ganz oft, dass er alttestamentliche Texte zitiert, die von Yahweh reden, von Gott dem Vater. Und Paulus beschreibt mit diesen Texten Jesus. Und damit macht er im Grunde genommen deutlich, Jesus ist Yahweh. Es ist völlig eindeutig. Ich gebe Ihnen nur drei Beispiele. Römer 10, Vers 12 bis 13. Da zitiert Paulus aus Psalm 145 und aus Joel 3. Und da sagt er über Jesus, es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr. Da steht in dem, was dem alttestamentlichen Zitat zugrunde liegt, Jahwe. Denn er ist Herr über alle. Und er, Jesus, ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Jesus ist Jahwe. Römer 10, Vers 12 bis 13. Oder 1. Korinther 2, Vers 16. Da zitiert Paulus aus Jesaja 40, Vers 13. Und Jesaja 40, Vers 13 sagt das über Gott, den Vater. Und Paulus zitiert das und sagt das über Jesus, den Sohn. Er ist Herr. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Wir haben den Sinn des Herrn erkannt. Wir haben Christi Sinn, denn Christus ist der Herr, Jahwe. Und noch ein Beispiel. Philipper 2, Vers 9 bis 11. Da zitiert Paulus aus Jesaja 45, Vers 23. Und Jesaja 45, Vers 23 sagt das über Jahwe. Und Paulus nimmt diesen Vers auf und sagt das über Jesus. Darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich jedes Knie beuge und alle Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist so deutlich. Jesus ist Jahwe, Jesus ist Gott und damit steht Paulus nicht allein. Was hat Thomas gesagt, nachdem Jesus ihn davon überzeugt hatte, dass er wirklich auferstanden sei? Als Thomas staunend vor seinem Herrn steht und er betet ihn an mit den Worten, mein Herr und mein Gott. Johannes 20, Vers 28. Und Jesus lässt das zu. Mein Herr und mein Gott. Und der Jünger Petrus, 2. Petrus 1, Vers 1, sagt, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Und wieder das gleiche grammatikalische Phänomen. Im Griechischen steht vor diesen beiden Nomen Gottes und Retters nur ein Artikel. Und das heißt, es bezieht sich auf ein und dieselbe Person. Gottes und Retters. Wie bei Titus 2, Vers 13. Oder hören Sie Hebräer 1, Vers 8 bis 9. Hebräer 1, Vers 8 bis 9. Ist Ihnen diese Stelle eigentlich in diesem Zusammenhang schon mal aufgefallen? Da wird Jesus in seiner Vollmacht gegenüber den Engeln herausgehoben. Und da schreibt der Hebräerbrief dann, aber von dem Sohn sagt Gott. Und dann kommt ein Zitat aus Psalm 45. Zum Sohn sagt Gott, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl. Da bleiben keine Fragen offen. Und es wäre jetzt eine weitere Studie wert, da haben wir nicht die Zeit dazu heute, zu zeigen, wie Jesus selbst von sich selbst als Gott gesprochen hat. Wie die ganze Bergpredigt ein einziger Ausweis dieses Bewusstseins Jesu ist, dass er Gott ist. Die ganze Bergpredigt kann man nachweisen. Oder wenn Sie an dieses Wort Jesu aus Johannes 10 denken, wo er sagt, ich und der Vater sind eins. Also wir haben einen ganz klaren, eindeutigen Befund, der unsere Auslegung von Römer 9, Vers 5 bestätigt. Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Und das heißt, liebe Geschwister, uns allen, die Jesus nachfolgen, ist damit diese ehrenvolle Aufgabe übertragen, Jesus als Gott anzubeten und Jesus als Gott vor der Welt zu bezeugen und genauso wie Paulus dagegen zu halten, wenn die Gottheit Jesu bestritten wird und angegriffen wird. Und das geschieht bis heute von vielen Seiten. Die Gottheit Jesu wird angegriffen natürlich von Seiten des Islam, wo man sagt, ja, der Isa, das ist ein Prophet, aber nicht so groß wie Mohammed und Gott schon gar nicht. Die Gottheit Jesu wird angegriffen von den östlichen Religionen. Und wir wissen, dass etwa Mahatma Gandhi ja sehr hochachtungsvoll von Jesus sprechen konnte. Aber hören Sie mal, was er über Jesus als Person sagt, Mahatma Gandhi. Zitat, meine gesamte Erfahrung hat mich zu dem Glauben geführt, dass es keinen anderen Gott als die Wahrheit gibt. Und dass kein anderer Weg zur Wahrheit führt als Ahimsa. Ahimsa meint Gewaltlosigkeit. Wer den universalen, alles durchdringenden Geist der Wahrheit zu Gesicht bekommt, der wird imstande sein, auch die niedrigste Kreatur zu lieben. Und über Jesus sagt er, Zitat Mahatma Gandhi, ich kann wohl sagen, dass ich an einem historischen Jesus niemals interessiert gewesen bin. Mir würde es nichts ausmachen, wenn bewiesen würde, dass der Mensch, der Jesus hieß, nie gelebt hat und dass die Berichte der Evangelien lediglich Produkte schriftstellerischer Einbildung gewesen sind. Also es kommt nicht auf Jesus als Person an, sagt Mahatma Gandhi. Einiges von seiner Lehre finde ich interessant, aber es kommt nicht auf Jesus als Person an. Er wird abgelehnt von den Juden, von den östlichen Religionen, vom Islam. Vor wenigen Tagen gab es dieses berühmte Gebetsfrühstück, das immer am ersten Donnerstag im Februar in den Vereinigten Staaten stattfindet. Auch diesmal 3000 Persönlichkeiten aus 130 Ländern. Und dann macht der amerikanische Präsident immer ein paar fromme Bemerkungen. Und Obama hat das diesmal auch wieder gemacht und sogar gesagt, die Annahme Christi, das ewige Leben und die Reinwaschung von Sünden wäre dadurch versprochen. Aber er hat seine Referenzen natürlich genauso gegenüber dem Islam gemacht. Und in den Vorträgen auf diesem sogenannten Gebetsfrühstück, da wurde, so schreibt IDEA, häufig das Verbindende zwischen den Religionen herausgestellt. Meist machte man es am gemeinsamen Interesse an der Person Jesu fest. Also es gab ein gemeinsames Interesse an der Person Jesu, aber dabei war ganz klar, dass es nicht um seine Gottheit ging. Und dann heißt es weiter in diesem Text, in diesem Bericht, aber die Gebetsfrühstücksbewegung versteht sich nicht als eine Plattform, die theologische Unterschiede, wie die zwischen Islam und Christentum, diskutiert. Ihr geht es vor allem darum, das Gemeinsame zwischen den Religionen in den Vordergrund zu stellen. Und deswegen waren die Worte Liebe, Hoffnung und Frieden die wahrscheinlich am meisten gebrauchten im Hirten. Wenn Paulus so vorgegangen wäre, hätte er diesen Ärger nicht gehabt. Aber es hätte ihn einen hohen Preis gekostet. Er hätte zurückstellen müssen, dass Jesus Gott ist und der einzige Retter. Aber liebe Geschwister, wissen Sie, noch viel gefährlicher als die Fälle, in denen die Gottheit Jesu offen abgelehnt wird, noch viel gefährlicher sind jene Fälle, wo die Gottheit Jesu unterschlagen oder verdunkelt wird und man gleichzeitig behauptet, den christlichen Glauben zu verkündigen. Wie etwa in der Bibelkritik, wo man ja sagt, wir wollen die wahre Bedeutung der biblischen Texte ermitteln. Und dann streicht man alles raus, was der begrenzten menschlichen Einsichtsfähigkeit widerspricht. Oder in vielen Konzepten der Emerging Church werden Sie das auch finden. Eine starke Überbetonung der menschlichen Seite Jesu auf Kosten seiner Gottheit. Und dann wird Jesus etwa als Musterevangelist dargestellt und als das große Vorbild und wir sollen so vorgehen, wie er vorgegangen ist. Aber Jesus ist nicht in erster Linie der Evangelist, sondern Jesus ist das Evangelium. Er ist der Herr, den wir zu verkündigen haben und nicht in erster Linie ein Modell, das uns zeigt, wie wir verkündigen sollen. Und dann verwendet man in der Emerging Church gerne diesen Begriff inkarnatorisch. Und Inkarnation, das bedeutet ja eigentlich, Gottheit und Menschheit kommen zusammen. Der wahre Gott wird Mensch und kommt auf diese Welt. Und dort wird inkarnatorisch in der Regel verwendet dafür, dass wir den Menschen nahe kommen müssen und dass wir die Dinge vermenschlichen und verdiesseitigen müssen. Und da wird auch Jesu Gottheit verdunkelt und unterschlagen. Auch dort, wo man zu einem Leben mit Jesus einlädt. In wie vielen Gemeindeaufbaukonzepten sagt man, wir laden zu einem Leben mit Jesus ein, ohne Rechenschaft darüber abzulegen, wer Jesus ist. Und viele haben dann so ein Verständnis von Jesus, dass er so ein spiritueller Führer ist oder ein Sinngeber oder ein Therapeut oder wie auch immer. Einer der Hauptredner jetzt des Willow Creek Kongresses in Hannover, Leo Bigger, ist der Leiter der International Christian Fellowship. Und in ihrem Mission Statement dieser Fellowship heißt es, wir träumen von einer Kirche, die am Puls der Zeit steht. Hier finden Menschen eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Aber es wird nicht deutlich gesagt, zu welchem Jesus und wer dieser Jesus ist. Und noch ein letztes Beispiel, dann haben Sie das auch überstanden. Im Zusammenhang mit dem Willow Creek Kongress fand an diesem Mittwoch, gewissermaßen als Vorkongress, ein Seminartag statt. Da sollten Mitarbeiter neue Anregungen für ihre Gemeindearbeit bekommen. Dieser Seminartag stand unter dem Motto Fresh, Kirche erfrischend, vielfältig. Und da wurden dann verschiedene Arbeits- und Praxismodelle vorgestellt, die die Leute inspirieren sollten. Und eines will ich nur mal hier exemplarisch nennen, das Arbeitsmodell Sharehouse Refugio, Werkstatt für himmlische Gesellschaft. Und dieses Konzept stellt sich folgendermaßen vor, in dem Prospekt, den Sie auch über das Internet runterladen können, wie können wir uns mit dem Nächsten versöhnen, mit Gott und der eigenen Biografie. Im Refugio entwickeln wir ein neues Klosterkonzept, das Menschen Zugang zu einer gelebten Spiritualität geben soll, mitten unter Einheimischen und Geflüchteten, verschiedenster Kulturen und Religionen lebt Jesus und bringt alles Zerbrochene und Verlorene in einen harmonischen Rhythmus. Erfahrungsbericht und Erfahrungsaustausch, wie wir den göttlichen Wert im anderen erkennen, also das Göttliche im anderen Menschen, und seine Talente fördern, in Gemeinschaft leben und wie wir damit die Gesellschaft wie Jesus zu einem Himmel auf Erden machen können. Hier haben sie wirklich alles miteinander vermischt, das emergente Gedankengut, die Religionsvermischung, die totale Ausrichtung auf den Menschen, um dessen Bedürfnisse alles geht. Da ist kein Platz, für den Jesus, von dem Paulus spricht. Da ist kein Platz für den Sohn Gottes, vor dem sich alle beugen werden. Ihr Lieben, wo so etwas geschieht, da können wir nicht einfach wegschauen. Wir können nicht einfach mit den Achseln zucken und sagen, na, wir machen es eben anders. Sondern es ist unsere Verantwortung, wo es möglich ist, für Klarheit zu sorgen. Wir sind nicht besser. Wir bilden uns nichts darauf ein, dass es unsere Leistung wäre, dass wir mehr Durchblick haben. Wir sind jeden Tag darauf angewiesen, dass der Herr uns sein Wort wieder aufschließt. Aber wir können uns nur an dieses Wort klammern und es ehrlich studieren. Und der Herr gibt uns Klarheit. Es geht nicht um unsere Ehre. Es geht nicht darum, unsere Gemeinde mit anderen Gemeinden zu vergleichen, unsere Kongresse mit anderen Kongressen zu vergleichen, sondern es geht um die Ehre unseres Herrn und es geht um das ewige Heil der Menschen, denen in diesen Konzepten nicht deutlich genug gesagt wird, mit wem sie es zu tun bekommen, wenn sie es mit Jesus zu tun bekommen. Und darum, liebe Geschwister, lasst uns das festhalten und beherzigen. Was Paulus uns in diesen wenigen Versen vor Augen malt und was er gewissermaßen als dicke Balkenüberschrift über diesen zweiten Hauptteil des Römerbriefes drüber schreibt. Jesus ist Gott in Ewigkeit. Jesus ist Gott in Ewigkeit. Er sei hochgelobt über alles. Und darum gebührt Jesus allein die größte Ehre, die wir irgendjemandem erweisen können. Nämlich, dass wir ihn anbeten als Gott und durch ihn den Vater im Himmel. Und wer davon überzeugt ist, für den wird dann die größte Sorge, die man um irgendjemanden haben kann, darin bestehen, dass dieser jemand noch fern ist, weg von Christus, verflucht, fern von Gott. Und dann werden wir alles, was in unseren Möglichkeiten steht, einsetzen, damit dieser Mensch dem wirklichen Jesus begegnen kann. Und Jesus hat versprochen, dass das dann geschieht, wo wir sein Wort diesen Menschen weitersagen. Und sagen, das ist der lebendige Christus, der sich uns offenbart in seinem Wort. Und er ruft dich. Und wo das geschieht, liebe Geschwister, da, wo einer Jesus wirklich begegnet, da wird er früher oder später vor der gleichen Entscheidung stehen, wie sie der dänische Philosoph Søren Kierkegaard einmal beschrieben hat. Kierkegaard sagt, Jesus sagt selbst, dass er Gott sei. Das ist genug. Hier, wenn, irgendwo und irgendwie, gilt es auch absolut. Entweder oder. Entweder anbetend niederfallen oder mit dabei sein, ihn totzuschlagen. Oder ein Unmensch sein, der nicht einmal aufgebracht werden kann, wenn ein Mensch sich für Gott ausgeben will. Kierkegaard sagt, es gibt nur ein Entweder-Oder. Entweder er ist's oder er ist's nicht. Und wer das tut, was Kierkegaard uns hier nahelegt und was nach allem, was wir wissen, Kierkegaard selbst getan hat, wer anbetend vor Jesus niederfällt, der findet dann bei Jesus alles, was er braucht. Vergebung meiner Schuld. Gott wird mein Vater. Geborgenheit. Gewissheit über die Zukunft. Ein Auftrag für dieses Leben. Und einen Herrn, der meine Hand hält und einen Hirten, der nie mehr von mir weicht. Und wer das erkennt und darüber dankbar und glücklich wird, der wird dann auch von Herzen Jesus die Ehre geben. So wie es Hans Dannenbaum, der frühere Direktor der Berliner Stadtmission, in diesem Gedicht versucht hat, mit dem ich jetzt schließe. Da sagt Hans Dannenbaum über Jesus, du rechte Hand vom Vater hin übers Land gereckt, davor kein Adler flüchtet, kein Würmlein sich versteckt. Du Hand, die keiner ballen und niemand öffnen kann, du spendest milden Segen und schleuderst harten Bann. Dem stillst du all sein Sehnen, dem störst du seine Ruhe. Du rechte Hand des Vaters, Herr Jesus, das bist du. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Und wir beten dich an, dass du Gott bist und wir beugen uns vor dir. Und wir danken dir von Herzen mit unseren schwachen Worten, dass du, obwohl du Gott bist, zu uns gekommen bist und gestorben bist am Kreuz, um unsere Schuld zu tragen. Und dann auferstanden bist. Und dann wurde deine Gottheit wieder erwiesen vor aller Welt. Herr, wir brauchen dich. Und wir wollen dir alle Ehre geben. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.